Ein kleiner Disclaimer vorab, zwei Versprecher sind uns unterlaufen. Einmal war die letzte Todesstrafe in der DDR 1981 und nicht 87 und es heißt Behaviorismus. Außerdem unterscheiden wir nicht zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit, auch wenn es bei den Fahrradcops um Ordnungswidrigkeiten geht. Uns geht es aber um den umgangssprachlichen Begriff der Strafe.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Hey.
Hey Moritz, was geht?
Na Luca, Rese Knauf.
Moritz Spangemacher, wie geht's dir?
Ganz gut. Es ist einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal gehört haben.
Ja, wir sind online gegangen und haben die ersten Follower, die wir nicht persönlich kennen.
Ja, und viele Freunde auch, die uns zugehört haben. Und wir nehmen jetzt spontan eine neue Folge auf.
Genau, an einem Samstagmorgen in der WG-Küche unserer gemeinsamen Zwischenmiete-Wohnung. Wie geht's dir heute?
Ja, ganz gut. Ich bin auch ein bisschen müde, aber ich hoffe, das merkt man nicht in dem Podcast.
Nee, sonst haben wir immer abends aufgenommen, aber jetzt mal morgens.
Genau, ihr könnt uns ja sagen, wann wir frischer klingen. Und auch weiter, gibt uns Rezensionen, sagt uns, wie wir uns verbessern können. Wir haben jetzt versucht, am Ton ein bisschen zu arbeiten und wir freuen uns über alles, was ihr sagt. Und bisher war es auch sehr lehrreich.
Hashtag Göffel mit OE bei Twitter.
Genau.
Tweetet da gerne. Dann werdet ihr nice Content von uns und Bilder von echten Göffeln bekommen. Also das sind zwei Fliegen mit einer Klatsche.
Was sind Göffel?
Diese Mischform aus Gabel und Löffel.
Das ist gut.
Besteck, was ich nie durchgesetzt hat, was ich nicht verstehen kann.
Wir haben auch eine Website jetzt, www.gottundlöffel.de
mit OE.
.de. genau, besucht uns auch da, falls ihr nicht so die Audiotypen seid, aber dann hättet ihr jetzt wahrscheinlich schon ausgeschaltet.
Genau.
Wie die meisten das tun nach 4 Minuten.
Ja, könnt auch, genau, wir haben gesehen, dass im Durchschnitt 4 Minuten Anhörlänge ist bei den Zuhörern. Also gerne auch länger hören. Es wird auch besser. In den 3 Minuten, die jetzt schon läuft, war es jetzt ja auch noch nicht gut, aber das kommt dann gleich. Deswegen.
Ja, freut euch.
Bleibt nicht so langweilig.
Ich freue mich heute aufs Thema. Ich bin gespannt, ob wir dem gerecht werden, denn es geht um eine unserer Lieblings-Entertainment-Sachen, die wir so machen am Wochenende, wenn wir...
Bildungsformat, alles.
Genau, wenn wir zum Beispiel verkatert im Bett liegen am Sonntagmorgen.
Genau, oder
was
Samstag,
nicht der Fall
heute
ist.
Nicht,
ja.
Heute sind wir frisch, deswegen gucken wir es auch nicht, sondern machen einen Podcast. Aber hätten wir Kater, würden wir wahrscheinlich jetzt Fahrradcops gucken. Fahrradcops, eine Spiegel-TV-Doku unter anderem mit den Kölner Kommissaren Markus Mertens und
Ralf Jochheim,
liebevoll von seinem Partner Markus, auch Ralle genannt. Zwei Fahrradcops in der Kölner Innenstadt, kannst du es ein bisschen näher beschreiben mal?
Ja, also die radeln da rum, die haben Fahrradhelme an, sind Polizisten auf Fahrrädern und versuchen von dort aus die Verkehrsdelikte zu ahnden von ihrem Fahrrad aus.
Sehr motiviert, muss man sagen. Ja. Vor allem Markus Mertens lebt den Beruf einfach und schwingt sich manchmal auf sein Fahrrad und sprintet einem Auto hinterher, was zu laut war. Ja. Ralf ist da eher der ruhige Part und die Dynamik der beiden ist halt sehr schön.
Genau, für die gar nicht wissen, was die Fahrradcops sind, wir können das nur sehr empfehlen, auf YouTube nochmal sich anzugucken. Die Videos dauern von 7 bis 45 Minuten. Die richtig guten sind natürlich längeren. Aber ja, es ist, es hat auch wirklich einen Hype im Moment.
Leiser!
Also, es hat auch wirklich einen Hype im Moment. Über 1 Million Viewer teilweise pro Video, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist schon länger. Ich meine, du hast mir von der Podcast-Folge von Schulz und Böhmermann erzählt, wo das auch thematisiert wurde. Habe ich mir dann auch angehört, vor 2 Jahren schon.
Ja.
Und erst dieses Jahr hat es den Hype bekommen. Genau, da Böhmermann hat es auf jeden Fall entdeckt, bevor es cool war. Hat aber auch ein paar Recherchefehler gemacht. Er sagt Michael Mertens und Ralf Jochim, was eigentlich unverzeihlich ist.
Ja, Böhmermann muss man sagen, kennt auch jede Polizeidoku. Der hat da auch so einen gewissen Fetisch mit Polizisten. Ich glaube, weil sein Vater einer war auch. Aber es ist ja interessant, dass von allen Polizeidokus gerade die so erfolgreich ist. Das mag daran liegen, dass sie auf Fahrrädern fahren.
Ja, und aussehen wie Ärsche wegen dem Helm.
Aber das mag auch an anderen Sachen liegen. Was ihnen jetzt auch einen Boost gegeben hat, ist auf jeden Fall, dass Montana Black, dieser Streamer, auch vor 3 Monaten ein Video über sie gemacht hat.
Ja, der größte deutsche Streamer.
Ja, und ja, einfach, dass sie auch wirklich entertaining sind.
Ja, ich denke, es liegt auch an den zwei Personen. Also die Doku würde mit anderen Personen nicht so gut klappen. Also ich denke, es liegt weniger am Format als auch an der Dynamik der Personen. Natürlich kommt das auf dem Fahrrad sitzen in Polizeiuniform mit Helm, kommt dazu, weil das einfach witzig aussieht. genau, aber vor allem die zwei Kommissare, Markus Mertens, der früher einen Wasserwerfer gefahren hat, und Ralf Jochheim, der unter anderem Helmut Kohl geschützt hat als Personenschützer, wurden befördert und sind jetzt in der Kölner Fahrradstaffel und schreien Fußgänger und Fahrradfahrer an und Leute mit teuren Autos.
Ja, aber sie sind nicht neidisch auf die Autos.
Nee, Markus Mertens gönnt es jedem auf jeden Fall. Ist schön laut und ja, alles gut, aber muss man aufpassen einfach.
Ja, was würdest du machen, wenn ich die Fahrradcops mal anhalten würden?
Wenn ich im Auto wäre, würde ich einen Schlüssel verstecken erstmal. Wie es der Fahrer von dem CL500, der stillgelegt wurde, gemacht hat. Auf dem Fahrrad würde ich wegfahren, glaube ich, damit es vielleicht auch eine Verfolgungsjagd mit mir gibt. Die Folge ist auch sehr gut, wo einer umdreht und wegfahrt und erst Ralf Jochheim sprintet ihn hinterher, dann Markus Mertens und dann verarzten sie ihn richtig, wie sie sagen.
Ja, ich glaube, sie nennt es auch Hainun am Kölner Ring. Oder
genau, Hainun unter der Rheinbrücke. Und ja, ist einfach schön zu sehen, wie Jochheim den Täter an Markus Mertens übergibt und sagt, den verarzten wir jetzt richtig. Oder der bekommt das volle Programm. Und als Fußgänger würde ich auch, ich würde versuchen, ein nettes Gespräch zu führen und einfach ein bisschen, ja, vielleicht eine Beziehung aufbauen.
Mit den Stars reden, ja.
Genau. Und du? Was an den Fahrradcops halt auch interessant ist, sind das Strafmaß, was sie manchmal ausreizen in ihrem Ermessensspielraum. Also da drückt jemand aufs Gas, das Auto wird laut, Markus Mertens sprintet hinterher und die Folge von diesem kleinen Gasfuß ist dann, dass das Auto gepfändet wird und der Führerschein weg ist. Zumindest vorerst, das wird dann rückgängig gemacht. Wenn Markus Mertens ein lautes Auto hört, dann vergisst er sich und nimmt den richtig auseinander. Und zwar nicht wegen dem lauten Auto, sondern wegen der Einstellung in seinem Kopf. Und dann geht's aufs TÜV und da werden noch Kollegen angerufen. Dann kommt noch der Schuldeneintreiber, der Vollstrecker, der dann sagt, übrigens, Sie haben noch 3.000 Euro Schulden, bezahlen Sie die jetzt sofort. Und dann wird einfach die Person komplett gefickt.
Ja. Die Fahrradcops, die schaffen es nicht nur, uns zu entertainen sonntags, vormittags, sondern wir bilden uns auch, wenn wir die Fahrradcops gucken. Ein Freund von uns hat letztens extra Fahrradlichter angebracht oder einer konnte mit der Polizei um einiges besser argumentieren und hat gesagt, kennen Sie nicht die Kölner Fahrradcops? und hatte Fahrradcops in Leipzig getroffen.
Das Angucken zeigt einem auf jeden Fall, bringt einem den Strafkatalog näher für Verkehrsvergehen. Also man weiß, dass das ein klassischer Rotlichtverstoß zum Beispiel, ich weiß nicht genau, 10 oder 20 kostet. Und dann, wenn er mit Vorsatz geschieht, aber doppelt so viel.
Ja, und wenn noch irgendwas kostet, der bis 230.
Genau, und dann kann es ganz schnell passieren, dass Mertens ans Autofenster kommt und sagt, 50.000 Euro bitte.
Ja.
Genau, das ist interessant, wie groß der Ermessensspielraum da ist.
Irre.
Und genau, auch die Auswahl der Leute, der sie überprüfen. Ich meine, das ist halt so bei der Polizei, die können.
Es ist eine gewisse Art von Profiling da, aber was uns jetzt sozusagen interessiert hat, war nicht die Willkür und auch vielleicht nicht das Profiling und auch nicht das Soziale, sondern eher die Frage, wieso bestrafen die Leute überhaupt? Wieso gibt es so etwas wie das volle Programm? Und was ist das volle Programm? Was macht das mit denen, die das volle Programm bekommen? Und wie fühlen sich vielleicht Mertens und Jochheim auch dabei, während sie diese Strafe durchziehen?
Genau, und all das, würde ich sagen, gibt es nach dem ersten Lied und der Pause.
Ja.
Genau, Luca, das Konzept nochmal kurz. Gott und Löffel, wir bringen jede Folge 3 Lieder mit und machen quasi 3 Teile, in denen wir 2 Themen behandeln. Ein popkulturelles, ein eher wissenschaftliches und die versuchen zu verbinden. Nur für Leute, die jetzt erst in der 3. Folge dazustoßen in unsere Göffel-Community.
Unsere kleinen Göffels. Dann fange ich mal an mit dem Song. Also ich habe an die ganzen alten Mythologien denken müssen, vor allem als wir über Strafe und Rache geredet haben. Und da gibt's ja, also da ist das volle Programm, bedeutet ja noch was ganz anderes. Da musst du deine eigenen Kinder fressen oder du musst an einem Stein gebunden sein für tausende von Jahren und von einem Adler gefressen werden. Und diese seltsame Faszination, die solche Geschichten auf uns haben, Die lässt sich eigentlich kaum beschreiben in der heutigen Welt und wenn, dann am besten durch so Goth-Musik, finde ich. Und ein Song, der auch im Titel auf unser Thema heute anspricht, ist von der schwedischen Sängerin und Orgelspielerin Anna von Hauswolf, Ugly and Vengeful. Und es dauert 15 Minuten und ja, die müsst ihr euch jetzt anhören.
Genau, 4 Minuten Podcast und 15 Minuten Song. ja, mein Song ist ein bisschen anderes Genre. Es ist der Theme-Song aus der Kinderserie Barney mit dem Dino, dem großen rosa Dino mit dem grünen Bauch.
Warum das?
Ja, weil das auf der Liste der Songs steht, die die CIA in Amerika zum Bestrafen oder zum Foltern als Form der Strafe benutzt. Genau, bei, keine Ahnung bei wem, aber wieder benutzen sie also, das.
Du hörst ja einmal den Barney-Song und dann...
Genau, also die haben eine Liste mit Songs, mit denen sie Leute foltern. Und da steht Britney Spears drauf, Queen, Metallica. Man würde ja denken, dass auch so Goth-Musik oder laute, extreme Musik draufsteht. Aber zum Teil auch ganz fröhliche Musik, wie der Barneys Theme-Song, der geht I love you, you love me, we... genau, und den muss man sich aber nicht nur einmal hören, weil der geht nur eine Minute, sondern 20 Mal am besten, um sich im Ansatz bestraft zu fühlen. Also genau, wenn ihr Zeit habt, hört euch den 15-Minuten-Song von Moritz an und 20 Mal den Theme-Song der Kinderserie Barney.
Ja, wir sehen uns in 35 Minuten.
Ja, bis gleich.
Ciao.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Ja, hallo zurück aus der 35-Minuten-Pause.
Ja, ich kann jetzt noch 5-mal den Song hören.
Können wir ja danach machen.
Also ich sehe das gar nicht groß als Folter.
Samstag ist ja noch jung.
Ja. Klar, also wenn wir über das volle Programm reden und Strafe, wollen wir ja auch erstmal verstehen, was ist Strafe überhaupt?
Genau, also kurz, das volle Programm ist eine Phrase, die Mertens und Jochheim sagen, wenn sie den Ermessensspielraum einfach komplett ausreizen und maximal bestrafen.
Wenn sie einem Typen so richtig den harten Schwanz des Gesetzes ins Gesicht halten.
Sozusagen. genau, also das genau. Steht einfach für die volle Strafe, maximal bestrafen. Und Strafe ist eben auch unser Thema heute.
Genau, und,
genau.
und etymologisch gesehen ist es ganz interessant, Strafe auf jeden Fall. Es hat einen gleichen Wortstamm wie Rache, meinst du?
Ja, in einigen alten Sprachen, ich glaube altgriechisch, angelsächsisch, genau, hat es eben genau den gleichen Wortstamm.
Genau, aber eigentlich ist es vom Wortverständnis relativ leicht zu verstehen, was Strafe ist. Das ist jetzt nicht wie Toxic Masculinity, dass wir den Begriff jetzt länger definieren müssen.
Genau, es ist kein Kunstbegriff und auch kein neuer Begriff. Deswegen ist das allgemeine Sprachverständnis der einfachste Zugang zur Definition. Wie wäre denn die Definition ganz assoziativ? Deiner Meinung nach?
Ja, assoziativ würde ich jetzt sagen, sozusagen einem das zurückgeben, was oder einen dafür büßen lassen, aber dann müsste man Buße definieren, für das, was er gemacht hat. Also einfach die Reaktion auf etwas, was jemand gemacht hat, damit er auch dafür zu zahlen hat.
Genau, und das stimmt auch, weil du als kompetenter Sprachverwender ein Experte auf dem Gebiet bist. meine Intuition wäre, irgendwie jemandem Leid zu fügen. Also jetzt im weiten Sinne jemandem etwas zufügen, was er unangenehm findet oder etwas vorenthalten, was er angenehm findet, aus einem Grund mit der Konnotation, dass der Grund legitim ist. Genau, das ist Strafe, auch recht unkontrovers. Und Strafe gibt's überall, gab's schon immer. Es gibt verschiedene genau. Strafen, Geld, Freiheits-, Todesstrafe.
Es gibt auch verschiedene Bereiche, in denen Strafe funktioniert. Nicht nur wie bei Mertens und Jochheim mitten auf der Straße, nicht nur mitten im Gesetz, nicht nur vor Gericht, sondern auch unter Freunden, in Beziehungen, von Eltern zu Kindern, oft wird bestraft. Zum Beispiel,
genau.
Wenn Luca mich nicht in seinem Bett essen lässt, dann ist das auch eine Strafe für mein Verhalten.
Weil Moritz nicht ohne Krümeln essen kann, muss man dazu sagen.
Und Bestrafung, das ist psychologisch gesehen auch eher ein Begriff aus dieser Sparte. Also aus der Lerntheorie haben wir den Begriff der Bestrafung, der zur Verhaltensunterdrückung gilt. Das ist vor allem in der Pädagogik sehr wichtig. Das ist in der Psychologie eigentlich auch so Erstsemesterwissen tatsächlich. Wir haben das aus dem Behavioralismus, Bestrafung, weil wir da einteilen in, wollen wir das Verhalten unterdrücken, was wir mit Bestrafung machen würden, oder wollen wir das Verhalten fördern, was wir mit Belohnung machen würden. Und genau, das Ganze beruht auf operanter Konditionierung, was euch sicherlich ein Begriff ist. Ich werde das nicht allzu lange ausführen. Die wurde von B.F. Skinner entdeckt. Der
Borus.
Borus. Borus Friedrich Skinner, der diese Skinner-Boxen gemacht hat, in denen Ratten, Katzen oder Tauben entweder, wenn sie auf einen Knopf gedrückt haben, dafür belohnt wurden und Essen bekommen haben. Oder wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, haben sie halt einen leichten Elektroschock bekommen.
Also waren einfach Boxen mit dieser Vorrichtung drin.
Genau, und je nachdem, ob du eine Box bekommen hast, wo du halt bestraft wurdest oder nicht, ging dann halt eine Tür auf und vor der Tür lag Essen oder sowas. Und dadurch haben die Ratten halt gelernt, dann immer auf diesen Knopf zu drücken und sich das Essen zu holen. Oder in unserem Fall die Bestrafung, wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, dann haben sie einen Elektroschock bekommen und dann haben sie sich gar nicht mehr in die Nähe von diesem Knopf gewagt und auch nicht mehr von dieser Skinnerbox.
Warum immer Ratten eigentlich bei so
Experimenten? Ich weiß auch nicht. Ich habe auch letztens noch mal drüber nachgedacht. Wenn das jemand weiß, kann er es uns gerne in die Kommentare schreiben. Aber vielleicht mögen Wissenschaftler keine Ratten einfach.
Ja, vielleicht hasst die echt jeder einfach.
Aber genau, also ich habe es auch mit Tauben und Katzen gesehen. Und das ist ja, diese werden ja von allen geliebt eigentlich, vor allem Katzen. Man hat dann versucht sozusagen zu gucken, okay, wie sinnvoll ist Bestrafung und wann ist Bestrafung wirklich förderlich.
Also wie effizient eine Strafe ist.
Genau. Ja, und da gab es dann 1944 ein Experiment von Estes, E-S-T-E-S, und der hat eine ganz interessante Sache gefunden, dass nämlich in den Skinner-Boxen hat er die Ratten verglichen, die belohnt werden, also die auf den Knopf drücken und Essen bekommen, und die Ratten, die bestraft werden, indem sie einen leichten Elektroschock bekommt. Er hat beide sozusagen dann diesen Knopf drücken lassen und nach einer Zeit haben die Ratten halt weniger den Knopf gedrückt, wenn sie bestraft wurden, und mehr, wenn sie belohnt wurden. Was er dann gemacht hat, ist, dass er die Strafe ausgelassen hat. Also er hat gar nicht mehr diesen Elektroschock gegeben. Und was jetzt sehr interessant ist, dass nach einer Zeit, nachdem diese Strafe ausgesetzt wurde, haben die Ratten, die bestraft wurden, tatsächlich wieder auf den Knopf gedrückt und letztendlich sogar mehr auf den Knopf gedrückt als die Ratten, die damit belohnt wurden.
Ja, das ist ja erstmal kontraintuitiv. Das heißt, die Strafe verliert ihre Wirkung. Ich weiß nicht, ob Ratten sich dann nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich werden Ratten auch ausgewählt, weil sie den Menschen dann hinreichend ähnlich sind. Aber das heißt, dass Strafen weniger wirksam sind, als man denkt, oder wie?
Also Estes hat das damals als sozusagen als Proclaimer auch für so eine liberale Erziehung genommen und hat gesagt, guckt, Strafe, das lenkt eigentlich nur unsere Aufmerksamkeit auf dieses nicht erwünschte Verhalten, und das, was eine Ratte wirklich braucht, also selbst eine Ratte, ist intrinsische Motivation, damit sie das verändert. Eine Ratte wird erst darauf gelenkt, dass sie diesen Knopf überhaupt gedrückt hat, nachdem sie bestraft wurde.
Aber wie hart war die Strafe? Weil das spielt bestimmt auch eine Rolle, oder?
Ja, das ist eigentlich sogar das Interessante, dass 20 Jahre später gab es dann ähnliche Experimente und die Wissenschaft hat sich gedacht, okay, wie können wir dieses Experiment noch verbessern? Und natürlich haben sie gesagt, wir müssen die Ratte noch viel mehr bestrafen. Und tatsächlich kam es dann auch zu anderen Ergebnissen. Also da hat man gesehen, dann haben die Ratten, die wirklich hart bestraft wurden, mit mehr als einem Elektroschock, auch da habe ich jetzt nicht genau weiter geforscht, was das war, wurden dann tatsächlich, haben wirklich auch aufgehört, dieses Verhalten durchzusetzen.
Als Straffolge, nicht weil sie jetzt verkrüppelt waren oder so, weil die so demoliert wurden.
Sie hätten wahrscheinlich noch den Knopf drücken können. Also sie waren jetzt nicht.
Sonst wäre es ein komisches Experiment.
Ja, es wird nicht viel bedeuten auf jeden Fall. Wieder durch sadistische Mittel alles herausgefunden letztendlich. Mhm. Und was man deswegen aber über Strafe in der Psychologie heute sagt, ist, Strafe muss, damit sie wirksam ist, intensiver sein. Sie muss kontingent sein. Das heißt, du kannst nicht irgendwann aufhören einfach mit diesem Strafreiz. Du musst ihn immer wieder sozusagen bringen. Und ein Alternativverhalten muss tatsächlich möglich sein. Und die Strafe sollte zeitnah und angepasst kommen. Angepasst heißt also nicht komplett maßlos.
Mhm.
Kritik daran ist natürlich, wir können nicht eins zu eins von Ratten auf Menschen schließen. Und der Mensch funktioniert auch nicht rein behavioralistisch. Aber Strafe ist ja tatsächlich, was es schon länger gab, also bevor die Psychologie überhaupt diese Tests gemacht hat. Kannst du da erläutern, in der Historie gibt es da irgendwelche Beobachtungen?
Genau, also Strafe gibt es ja, solange es wahrscheinlich den Menschen gibt, in irgendwelchen Formen. Wir haben schon ein bisschen erklärt, woher das Wort kommt, dass Rache irgendwie den gleichen Wortstamm hat. Strafe ist irgendwie eine institutionalisierte Form, die was mit Rache zu tun hat. Das gute Kind der bösen Mutter Rache, kann man sagen. Und ja, in den Religionen, die die Menschheit wie nichts anderes geprägt haben, ist Strafen sehr präsent. Wenn man sich die asketischen Lebensweisen von Menschen anguckt oder auch das Konzept der Beichte oder auch in der Bibel und Tora liest, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja ein Talionsprinzip der Strafe ist.
Was heißt Talionsprinzip?
Das heißt, dass man das ausgleicht, einfach. Also es kommt von Talio und das heißt Vergeltung. Also so wie du mir, so ich dir einfach. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Das heißt, wenn ich in deinem Bett krümel, dann kannst du eigentlich in mein Bett rübergehen und dann Snickers raus. Warum Snickers? Keine Ahnung. Aber krümeln.
Genau, das wär's Talionsprinzip. Zu unterscheiden ist die Spiegelstrafe zum Beispiel, wenn du mit deinem Mund in meinem Bett krümelst, dass ich dir den Mund dann abschneide. Oder das Handabhacken bei Diebstahl, das klassischere Beispiel.
Ja.
Genau, also so Strafen gibt es schon sehr lange, wie man nicht nur in den Religionen sieht. Platon hat schon 400 vor Christus im Dialog Protagoras ein sehr progressives Verständnis Konzept von Strafe an den Tag gelegt, nämlich eins, was auf Resozialisierung aus ist und nicht nur auf Vergeltung. Und man auch beobachten kann, ist, dass die Strafe sich verändert hat. Ne? Es gibt Rache, gibt es wahrscheinlich schon immer. Vergeltung und Strafe in seiner Form als Resozialisierung und Besserung und Abschreckung. Und wer das super genau beobachtet hat und interessant interpretiert hat, ist Michel Foucault in 1975 über Wachen und Strafe, der sein Buch mit einer Szene anfängt, die wirklich schlimm ist. Also das sind eine seitenlange Folterszene, die eigentlich ab 18 sein müsste. Der Vater und Königsmörder Damien, den es echt gab, wurde verurteilt zum Tode und soll gevierteilt werden. Das heißt, okay, an jede Gliedmaß, Arm und Bein, wird ein Pferd gespannt und wird gezogen. Und es klappt nicht.
Okay.
Klappt immer weiter nicht. Der Arm wird angesägt mit einem Messer, angeschnitten, damit es einfacher geht. Klappt nicht. Es wird noch ein Pferd an jedes Bein.
Aber lebt er denn dann noch?
Der lebt die ganze Zeit. Okay. Und ein Priester kommt auch die ganze Zeit zu ihm. Und er sagt so, ja, ich bin euch nicht böse, dass ihr mich bestraft. Macht es schon, alles cool, aber sag Gott, dass er mir verzeihen soll, mäßig so. Aber genau, es klappt nicht und dann wird er angesägt und weitergezogen. Dann sind irgendwann Arme und Beine ab und ein Priester denkt, er lebt noch. Also der Torso ohne Arme und Beine lebt noch und der wird dann verbrannt. Und das war alles öffentlich natürlich. Es war eine Machtdemonstration im Mittelalter des feudalistischen Systems. Es war in der Öffentlichkeit, um abzuschrecken. Und 80 Jahre später ist ein Cut in dem Buch, nochmal ein paar Seiten der Gefängnisalltag in einem Gefängnis.
Okay.
Und zwischen diesen zwei Szenen, zwischen diesen zwei verschiedenen Strafweisen liegen nur 80 Jahre. Zwischen der Marter, der körperlichen Strafe und zwischen dem institutionalisierten Gefängnis, das auf Besserung vor allem aus ist.
Ja, aber chillig, oder? Das klingt ja schon, als hätten wir uns gebessert in diesen 80 Jahren als Gesellschaft.
Ja, ich finde auch, es klingt nach einer Besserung. Es ist auf jeden Fall weniger grausam geworden, das sagt auch Foucault. Ob er es jetzt als Besserung beschreiben würde, weiß ich nicht. Also eher, ich schon, du auch. Ja. Aber er meint, es wird mehr Überwachung wäre da. Und erst sieht das Gefängnis und andere ähnliche Einrichtungen wie die wie das Irrenhaus.
Sollen wir da schon wieder anfangen?
Nee. Genau, aber was er halt beobachtet, ist der Fokuswechsel. Also nicht mehr die Tat wird bestraft, wie im Mittelalter, die dann mit diese Tat, diese körperliche Strafe, sondern der Täter wird bestraft. Das ist ein Fokuswechsel des Strafgegenstands. Man muss sagen, in Frankreich, ihr schreibt über Frankreich, also aber das ist wahrscheinlich übertragbar auf Europa und weiter.
Muss man das sagen?
Doch, ja, natürlich muss man das sagen.
Okay, man muss
es sagen. Also der Strafgegenstand verändert sich und dadurch auch das Strafziel, wobei jetzt keine Kausalität wichtig ist in dem Fall. Das Strafziel ist nämlich Besserung und Abschreckung. Früher war es einfach nur Vergeltung, jetzt ist es Besserung und Abschreckung. Also Strafgegenstand verändert sich von der Tat zum Täter, Strafziel von der Vergeltung zur Besserung und Abschreckung und dadurch auch der Strafstil. Genau, es geht nicht mehr um Martern, um die rein körperliche Strafe, sondern es geht zu einer Gefängnisstrafe, die auf den Willen und den Geist abzielt. Wobei jetzt nervige Neurozentristen sagen würden, das wäre das Gleiche. Aber genau, das ist ein dritter Fokuswechsel. das ist halt dieser dritte Fokuswechsel. Also Strafgegenstand, Strafstil und Strafziel. Und er interpretiert das halt und versucht die Strukturen zu untersuchen, die dem zugrunde liegen. Was alles
hat er eine Erklärung, wie es zu dieser Änderung kam?
Genau, also es sind eben nicht so humanistische, aufklärerische Gedanken, wie man vielleicht denken würde. Ne? Also es war so die normale ideengeschichtliche Deutung, okay, Aufklärung, Humanismus, das Individuum rückt in den Vordergrund. Das ist nicht so, das sind einzelne gesellschaftliche Mechanismen der Disziplinargewalt, die das auslösen. Also Einrichtung von Gefängnissen, Internaten, Schule, Arbeitsverhältnissen. Diese kleinen Ereignisse bringen den Systemwechsel voran. Und diese Einrichtung der Disziplin, diese Mechanismen der Disziplinargewalt, die sich einrichten, die kommen daher, dass das feudalistische System des Mittelalters nicht mehr funktioniert. Die Machtdemonstration, die es mit öffentlichen Hinrichtungen und Folter versucht hat zu demonstrieren, klappt nicht mehr, weil der industrielle Kapitalismus aufkommt, neue Arbeitsverhältnisse entstehen, Besitz sich verteilt und so weiter. Das ist seine spekulative Deutung des Systemwechsels, den er beschreibt und beobachtet. Mhm. Ja, wie findest du das?
War doch auch immer wichtig, dass man sozusagen das Individuum nicht in den Fokus und in den Mittelpunkt stellt.
Genau.
So das, was ich von Foucault gesehen habe bisher, das Streitgespräch mit Noam Chomsky und dieses, wo er sich bei Roland Barthes so Tod des Autors so ein bisschen bedient, das war ja immer dieses sehr, es kommt immer aus so einem gesellschaftlichen Fluss, gar nicht aus der Eigenleistung von einer Person raus.
Genau, und er versucht eben diese Strukturen, die ganz zugrunde liegenden Strukturen der Gesellschaft zu untersuchen und versucht sich zu erklären, wie so Wechsel da kommen. Also er guckt eher, wie es passiert ist, als warum es passiert ist. Mhm. Aber genau, irgendwie so die ganz zugrunde liegenden Strukturen, was ein Vorhaben ist, was ich finde, ist viel zu schwierig für eine Person. Deswegen ist es auch normal, dass er, glaube ich, unterkomplex bleibt und sehr spekulativ. Also er stellt da irgendwie Zusammenhänge auf, die ein bisschen sehr spekulativ sind.
Aber er hat trotzdem einen großen Einfluss gehabt auf Nachdenker, oder? Weil er einer dieser ersten systematischen Strukturalisten waren, die das so versucht haben.
Genau. Und der Grund, warum das jetzt erst passiert ist, weil man könnte sich ja fragen, warum erst jetzt und nicht schon 500 Jahre vorher oder später, ist, weil der Feudalismus als Gesellschaftsform des Mittelalters in seiner Machtdemonstration, die er durch eben so öffentliche Hinrichtungen und Folterstrafen ausgeführt hat, nicht mehr geklappt hat. Und das liegt daran, an dem industriellen Kapitalismus, der sich durchgesetzt hat. Neue Arbeiten sind entstanden, Besitz hat sich verteilt einfach. Mhm. Und das hat dann notwendig in eine neue Disziplinargesellschaft, ist notwendig in eine neue Disziplinargesellschaft gemündet, wobei ich das auch nicht, den Zusammenhang nicht ganz verstanden habe. Also wenn das jemand weiß, in die Kommentare.
Ja.
Wäre auf jeden Fall nice.
Kriegt einen Special Shoutout nächste Folge.
Genau, aber es ist natürlich etwas so Komplexes, was er da untersucht, dass man dem gar nicht gerecht werden kann in einem Menschenleben, finde ich. Deswegen ist es klar, dass er unterkomplex bleibt und sehr spekulativ. Also er untersucht die Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das sind Machtstrukturen, wie so ein Code, der in der Gesellschaft läuft und der alles andere hervorbringt. Und das ist so ein massives Vorhaben, dass das gar nicht total befriedigend gelingen kann. Deswegen finde ich die Kritik auch immer doof, wenn man sagt, auf da die Stelle, Foucault ist ja Unsinn, weil das ja gar nicht die Leistung ist, die er vollbringt.
Sondern eher, man muss den Autor in seiner Gesamtheit
genau, fassen. Das dieses systemische Vorhaben einfach würdigen, was was einfach.
Da sagt man ja auch immer über Hegel.
Hegel. Genau. Deswegen, es geht, das war jetzt ganz kurz Foucault nur abgerissen, es geht natürlich viel weiter, es geht um die politische Ökonomie des Körpers, der im Fokus von den Disziplinarmaßnahmen als Technologien der Macht steht. Das ist jetzt alles Foucault-Vokabular. Also er schreibt mega schwer zu lesen, auch schön, aber halt auch sehr, auch ein bisschen random.
Prätentiös.
Ja, sagen manche. Ja, für uns aber interessant ist, finde ich, ist die Beschreibung der Strafe, wie sie sich geändert hat, von Vergeltung zu Besserung und Abschreckung. Und was ich auch interessant finde, ist, dass der Staat sich Hilfe holen muss in dem neuen System. Und zwar von allen Wissenschaften, die sich mit dem Täter auseinandersetzen. Also der Strafgegenstand verändert sich von der Tat auf den Täter. Und dadurch wird die Psychiatrie zum Beispiel zu Hilfe geholt, was früher nicht so war. Und andere Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen. Und das ist ja dein Gebiet.
Ja, also Foucault war ja auch sehr kritisch gegenüber der Psychiatrie, muss man sagen. In der Forensik werden Psychiater tatsächlich eingeordnet, um die Schuldfähigkeit von Tätern besser einordnen zu können oder bewerten zu können. Das gilt eigentlich als sehr übliche Sache in unserer Disziplin. Tatsächlich gab es ja aber auch schon in den 70ern Kritik daran.
Dass die Psychiatrie bei Rechtsfragen zu Hilfe geholt wurde.
Genau, dass sie sozusagen rein für die Diagnostik...
Was ja passiert, psychiatrische Gutachten gibt es ja.
Tagtäglich überall auf der Welt. Und ich persönlich sehe das jetzt eher unproblematisch. Es gibt aber Kritik in den 70ern. Da hat der amerikanische Psychiater Carl Menninger ein Buch nur über Strafe geschrieben. Und er meinte auch, ihn verwirrt diese Arzt-Patient-Verhältnis im Gerichtssaal, wenn du als forensischer Psychiater sozusagen dort die Schuldfähigkeit einordnen muss. Weil Ärzte wollen ja Schmerz eigentlich lindern, nicht verursachen. Das gilt so als unsere erste Causa.
Aber das ist ja auch Zurechnungsfähigkeit. Also man kann das ja auch ohne normative Begriffe formulieren, oder?
Für ihn ist Zurechnungsfähigkeit auch ein normativer Begriff, sagt er. Und deswegen spricht Carl Menninger auch von Zurechnungsfähigkeit, Schuld und Verantwortlichkeit. Das sind für ihn keine medizinischen Kategorien, sondern das sind moralische Kategorien, weswegen er sich dafür ausspricht, dass der Psychiater ganz aus dem Gerichtssaal rausgehen sollte, sozusagen.
Ja, ich kriege das nach einer doofen Idee.
Ja, wenn man auch überlegt, dass es ja tatsächlich Leute gibt, die aus einem Wahn heraus oder aus einem Suchtverlangen heraus Taten begehen, die sie sonst gar nicht begangen hätten.
Und ohne anders hätte handeln zu können.
Genau, und sie würden dann ziemlich schlecht dastehen, wenn Juristen ohne da psychiatrisches Verständnis das alleine bewerten müssten.
So wie es früher war, ja.
Genau.
Ja. Läuft.
Ja, hast du denn in der Geschichte, wenn wir jetzt sagen, okay, da haben wir uns mehr auf Täter konzentriert, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen in der Geschichte, ist das immer weiter so geworden, dass sich immer wieder mehr auf den Täter konzentriert wurde?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Täter im Fokus geblieben ist, die Tat aber auch wieder zurückkam. Das lässt sich an einem systematischen Muster gut beobachten, das sich herausgebildet hat. Also wir haben jetzt anhand von Foucault ein bisschen deskriptiven Teil über die Strafe in der Geschichte gehabt. Systematisch lässt sich das in drei Theorien einteilen. Also es ist eine Einteilung. Die absolute Straftheorie, die relative und die Vereinigungstheorie, die eben nach Sinn und Legitimation von Strafe fragt.
Hättest du ein Beispiel für absolute Straftheorie, also wenn man das jetzt komplett zu Ende denken würde?
Kant ist das klassische Beispiel. Okay. Also absolute Straftheorie sieht halt den Vergeltungscharakter der Strafe im Fokus, also eher die Tat noch. Mhm. Das heißt, man muss die Gerechtigkeit, die postuliert wird, ausgleichen, indem man Vergeltung ausübt. Kann man auch deontologische Theorie nennen, weil es einen verpflichtet, die Blutschuld, wie Kant sagt, an der Gerechtigkeit zu begleichen. Also er postuliert die Gerechtigkeit und sagt, jemand macht ein Übel, wenn ich das nicht bestrafe, habe ich eine Blutschuld auf einmal. Das sagt er in der Rechtslehre, in den Metaphysik der Sitten, wurden 1797 mit einem relativ bekannten Beispiel über eine Insel, wo seine ganze Konsequenz nochmal, also wie so oft, sichtbar wird. Und zwar sagt er ja, jemand darf nur bestraft werden, weil er etwas verbrochen hat. Es darf nicht damit zusammenhängen, dass es positive Folgen auf die Gesellschaft hat. Nur der Täter wird wegen seinem Vergehen bestraft. Das ist die Kausalbeziehung. Sogar wenn jetzt eine Gemeinschaft auf einer Insel wohnt, alle entschließen sich, die Insel zu verlassen. Niemand wird mehr auf die Insel zurückkommen. Eine Person ist noch im Gefängnis dort. Ne? Das heißt, man könnte ja denken, alle gehen weg und lassen den da liegen halt. Aber Kant sagt, man muss den trotzdem töten. Also um die Blutschuld, um sich keiner Blutschuld schuldig zu machen.
Also so, es ist sogar ein moralisches Gebot, ihn zu töten.
Genau, man ist verpflichtet dazu, sonst hat man selber eine Blutschuld.
Okay, und also für ihn ist sozusagen Todesstrafe legitim.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Mehr als legitim, eigentlich sogar notwendig.
Ja, ja, ich glaube, damals war das ja, also da hat, ich weiß gar nicht,
ja, ja,
also, gab es auch schon Kritiker wahrscheinlich, aber ja, das war ja, eher so der Konsens, dass das so mega normal ist, wie heute wahrscheinlich. Mhm. der klassische Rotlichtverstoß. Genau, und das ist halt so ein Extrembeispiel wieder, wozu es in der Metaethik auch ganze Forschungen zu gibt.
Ja, was ist der Opposite sozusagen, also wie relative Straftheorie, gibt es da jemanden, der sich da voll für eingesetzt hat?
Auf jeden Fall, also relative Straftheorien kann man auch utilitaristische Straftheorien nennen, die eben so Extrembeispielen aus dem Weg gehen. Also dieses Inselbeispiel ist ja jetzt, widerspricht ja vielleicht den Intuitionen, was auch daran liegt, das machen viele Leute, die sich dann so Extrembeispiele ausdenken, um dann die Theorie zu falsifizieren. Ne? Das sind Marginal Cases, das gibt's halt ganze Forschung in der Metaethik, die sich damit beschäftigen, weil sich zu jedem eigentlich Gegenbeispiele konstruieren lassen. Vor allem bei deontologischen Theorien. Relative Straftheorie ist utilitaristisch, also Gegenbeispiele, die dann den Intuitionen widersprechen. Das ist genau die Gegenposition, die auch von Platon beschrieben wurde, wie wir schon erwähnt haben. In Protagoras, wo er Protagoras in den Mund legt, dass die Strafe in Bezug zum Schutz der Gesellschaft existieren muss. Also man darf keinen wegen der Tat einfach nur bestrafen, sondern nur als Funktion für die Gesellschaft. Also neben Platon sind es halt Anselm von Feuerbach und Franz von Liszt, die vor allem vertreten. Die lässt sich dann auch noch unterteilen, aber das ist ein bisschen langweilig, glaube ich. Ich würde kurz zu den Pros und Kontras der beiden Theorien kommen. Was sind die Pros der absoluten Straftheorie, was die Kontras, denkst du?
Pros sind, also die Opfer sind auf jeden Fall zufrieden. Das Wort vergolten. Dieses intrinsische Rachegefühl wurde bedient. Kontrast ist wahrscheinlich, keiner hat wirklich draus gelernt.
Genau, also es gibt ein Rechtfertigungsproblem, keine Folgen der Gesellschaft werden beobachtet.
Genau, und wenn jemand, was ja heute auch noch oft der Fall ist, wenn jemand irgendwie falsch angeklagt wurde und falsch verurteilt wurde, dann kann man das schlecht wieder rückgängig machen.
Genau, die Blutschuld ist nicht da. Genauso bei Verbrechen wie Genozid kann man keine Blutschuld vergelten. Wiederholungstaten werden nicht beachtet. Genau. Pro ist halt, dass das Strafmaß leicht zu bestimmen ist. Bei relativen Straftheorien würde ich sagen, sind die Pros, dass der volkswirtschaftliche Outcome recht groß ist. Viele werden abgeschreckt, viele bessern sich, die Gesellschaft wird geschützt. Kontra ist, dass der Mensch instrumentalisiert wird. Wenn ich bestraft werde, um andere abzuschrecken, könnte man das interpretieren als Verstoß gegen die Menschenwürde. Und man müsste, wenn man konsequent ist, auch Leute bestrafen, die gar nichts gemacht haben. Aber die, wie du schon gesagt hast, die gelebte Straftheorie ist die Vereinigungstheorie in Deutschland und vielen anderen Ländern, die eben Aspekte aus beiden holt. Das sieht man im Strafgesetzbuch, Paragraph 46. Im Absatz 1, der erste Satz sagt, dass die Schuld des Täters Grund für die Strafe ist. Das ist die absolute Straftheorie. Und der zweite Satz sagt, dass die Wirkungen, die von der Strafe für das Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, zu berücksichtigen sind. Das ist die relative. Also Strafe darf kein Selbstzweck sein, aber muss trotzdem den Vergeltungscharakter haben. Das ist die aktuelle Straftheorie, ich denke, mit der die meisten zufrieden sind.
Ja, wir kommen bestimmt auch noch darauf, welche Probleme das auch mit sich führt. Wollen wir jetzt den zweiten Song erstmal spielen?
Ja.
Was hast du denn da mitgebracht?
Ich habe ein Lied, das den Sträfling betrachtet, und zwar der im Gefängnis ist, weil er einen Mann erschossen hat, nur um ihn sterben zu sehen. Und zwar von Johnny Cash, den Folsom Prison Blues. Und zwar hat er das geschrieben und dann auch in einer legendären Live-Performance in dem Folsom Prison live den Sträfling vorgespielt und hat sich dadurch auch ein bisschen als Held der Bad Boys in Amerika der 60er oder so etabliert.
Wie Joaquin Phoenix in Walk
genau.
the Line.
Da ist der Auftritt auch sehr nice.
Oder jetzt im Joker.
Genau. Und ja, er beschreibt der Häftling beschreibt in dem Song auch die Strafe. Das Schlimmste wäre, dass er weiß, dass andere Leute draußen frei sind. Also das Gefängnis ist eigentlich ganz angenehm, wie wir gleich vielleicht auch besprechen werden, dass das Gefängnis angenehm sein kann und trotzdem bestrafen kann. Weil die Strafe für ihn ist das Wissen, dass draußen das Leben einfach weitergeht. Johnny Cash in Folsom Prison Blues, live im Folsom Prison.
Cool. Ja, ich habe mitgebracht, weil B.F. Skinner, oder wie heißt der nochmal?
Burhus Frederick.
Fratterek. Ist der tatsächlich einflussreichste Psychologe des 20. Jahrhunderts. So hat auf jeden Fall die American Psychology Association geurteilt. Und die hat ihn, also, weißt du, was das bedeutet? Die hat ihn vor Freud gesetzt. Mhm. Und das nur, weil er so Boxen für Ratten erfunden hat. Nein, er hat bestimmt auch mehr gemacht. Auf jeden Fall kann ich mir trotzdem seinen Vornamen nie merken. Und wenn ich ihn Skinner nenne, muss ich eigentlich immer an Mike Skinner denken, den Leadsinger von The Streets. Und auch Mike Skinner beschwert sich über die Criminal Justice Bill der englischen Regierung. Und es gibt keinen besseren Moment, sich über die englische Regierung aufzuregen als momentan. Deswegen finde ich das auch einen guten Song. We Become Heroes von The Streets. Und er spricht sich davor aus, dass die Jugend doch einfach unschuldig Drogen nehmen darf, ohne dass sie daran jemanden stören sollte.
Nice, Bro. Bis gleich.
Bis gleich.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Ja, ich glaube, nicht jedes Gefängnis hatte die Ehre, einen Johnny Cash bei sich zu Besuch zu haben. Du meintest gerade so, ja, Gefängnis kann ja auch schön sein. Gefängnis, und da sind sich tatsächlich, das habe ich ein bisschen recherchiert, alle Kriminologen, alle Psychiater, alle Juraprofessoren einig, Gefängnis bringt letztendlich eigentlich gar nicht so viel. Also man geht davon aus, dass jeder zweite Straftäter innerhalb von 9 Jahren wieder rückfällig wird.
Weil er im Gefängnis war, nicht weil er kriminelle Potenzial hat.
Also ich meine, unser Prinzip von Gefängnis ist ja auch die relative Straftheorie, beziehungsweise wir gehen ja davon aus, dass vor allem zu Resozialisierungszwecken sowas wie das Gefängnis gibt. Ob es jetzt an dem Gefängnis liegt oder daran, dass es einfach keine andere Möglichkeit gibt, es funktioniert halt nicht.
Mm.
Tobias Singelstein, der Kriminologe, sagt auch, das, was der Zweck der Strafe angeblich sei nach Strafrecht und Strafrechtswissenschaft, das wird absolut unzureichend erreicht nur. Und ich meine, meine Intuition ist, wenn ich so auf unsere Gesellschaft blicke, ist ja, dass eigentlich dieser Rachesinn, dieses Talionsprinzip, das wird eigentlich immer weniger. Es gibt dafür auch Indikatoren, zum Beispiel die Todesstrafe, die so als absolute Strafe dasteht, die geht ja weiter zurück in unserer westlichen Kultur. Nicht in China tatsächlich, aber im Rest der westlichen Welt.
In China gibt es gar keine Zahlen, das zählt als Staatsgeheimnis da, aber man geht von super vielen Fällen aus.
Genau, aber wenn wir uns so ein bisschen weiter reinlesen, hat Professor Franz Schreng an der Uni Erlangen zum Beispiel über die letzten 40 Jahre Jurastudenten im ersten Semester mal gefragt, ob sie zum Beispiel für die Todesstrafe sind.
Mhm.
Was würdest du denken, dass die...
Also ich würde denken, dass es zurückgeht natürlich, aber...
Genau, 1977 waren tatsächlich 11,5% für die Todesstrafe. Heute sind es 26,5%.
Ja, das
was
ist
schon erschreckend ist.
Anders als man denkt. Und ja. Ich gehe mal davon aus, dass Erlangen jetzt keine super Ausnahmestadt ist.
Nee, ich glaube nicht, dass in Erlangen nur so arschkonservative Menschen sind. Aber ein Viertel der Jurastudenten, und man hat auch Studien gemacht, Jurastudenten lassen sich ganz gut transportieren auf den Rest der Gesellschaft, was so Meinung angeht. Auch totstark im Affekt, da sollte man dann das gerechte Strafmaß sagen, also nur schätzen. 1995 haben die Leute noch 6 Jahre gevotet sozusagen, heute 9,5 Jahre.
Einfach, das sind die Intuitionen, die sie haben.
Genau, die Intuitionen gehen in Richtung mehr Strafe.
Was man auch da kurz erwähnen muss, dass das Rechtssystem ja auch die moralischen Intuitionen einfach nur formalisieren soll. Ne? Das ist die Geburt, dadurch ist das überhaupt alles entstanden.
Genau, und ich meine, wenn du in unsere Schlagzeilen guckst und in unsere Gesellschaft, macht es ja auch irgendwie Sinn, weil je mehr man eigentlich auch dieses moralische Bewusstsein sozusagen entwickelt, desto mehr wird in der im Internet auch immer nach mehr Strafe gerufen eigentlich. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal irgendjemand einen krassen Meinungsartikel schreiben haben sehen, der meinte, ey, das sollte man eigentlich weniger bestrafen.
Es gibt nur immer diese Vergleiche von wegen, der Vergewaltiger kriegt das, der mit 5 Gramm Gras kriegt das, wie kann das sein? Das hört man. Aber so, dass wirklich jemand sagt, ein bisschen sachte, stimmt, das liest man.
Ja, oder wenn man sieht, dass auf Facebook jemand einen Hund tritt oder sowas, dann
Todesstrafe für den.
Dann rasten die Leute mit Minion-Profilbildern auf jeden Fall komplett aus.
Das sind auch die emotionalen Themen vor allem. Also Sexualverbrechen und
Kinder auch. Das ist auch immer
Tiere.
Wieder das, wo es zu diesen Todesstrafargumenten wiederkommt. Das ist auf jeden Fall sehr kritisch zu sehen.
Wann war die erste, Frage aus Erlangen? Wie viel die Todesstrafe?
1977.
Okay, da gab es ja noch Todesstrafe sogar.
Also in Westdeutschland nicht, aber...
Also ich glaube, in den 80ern wurde die letzte, vielleicht in Ostdeutschland.
In Ostdeutschland wurde die letzte Todesstrafe. Die letzte wurde 87 in Ostdeutschland und 49 Westdeutschland. Okay. Genau, aber in Amerika ist es ja zum Beispiel immer noch ein Ding.
Ja, ja, in vielen anderen Ländern, Saudi-Arabien, Iran.
Ja, aber insgesamt wohl unter 1000 auf der ganzen Welt, wenn man halt China rausrechnet, weil die Dunkelziffer bei denen ist 1000 bis 5000.
Ja, weil es als Staatsgeheimnis offiziell gilt.
Ja.
Funny, also nicht funny.
Genau, auf jeden Fall bringt uns das ja eigentlich zur Frage, wieso strafen wir oder wieso wollen wir strafen und wieso ist es gerade auch heute wieder so im Coming, warum ist es trending?
Das Strafbedürfnis, warum das stärker wird oder warum die...
Genau, warum ist es überhaupt da? Warum haben Jochem und Mertens so viel Spaß daran, warum haben sie so viel Spaß daran, jemandem einen klassischen Rotlichtverstoß auf die Nase zu drücken?
Also warum das nochmal stärker wird, wäre echt interessant. Ich meine, es gab ja Phasen, wo Lynchjustiz ganz populär war, was ja wirklich ein übersteigertes Strafbedürfnis ist. Das heißt, der macht das direkt draufgehen. Warum bestraft wird, das finde ich auch mit die interessanteste Frage. Wir haben jetzt geguckt, was Strafe ist, wie sich das verändert hat, wie das systematisiert ist, was der Sinn der Legitimation ist, wie das überhaupt wirkt, was ich auch echt anders vermutet hätte. Und die Frage, warum bestraft wird, kann man nur spekulativ beantworten. In der Philosophie zumindest oder Soziologie, der französische Soziologe Emile Durkheim hat es versucht zu beantworten. Er hat erstmal Kriminalität als normal statuiert, in dem Aufsatz Kriminalität als normales Phänomen. Und auch ebenso ist die Strafe normal. Und die Strafe, also gibt es, also das Strafbedürfnis, weil die Gesellschaft es will. Die Gesellschaft will eine Strafreaktion, wenn die Normen der Gesellschaft verletzt werden. Das heißt, das Strafbedürfnis rührt vom Willen der Gesellschaft, Normen zu schützen. Dadurch ist das Strafbedürfnis funktional und zweitens ist es auch notwendig für die Existenz der Gesellschaft, für die Existenz von Normen, weil wenn es keine Abweichung von den Normen gäbe, wird man die gar nicht sehen. Also dann könnte man die gar nicht, da wüsste man gar nicht, dass sie da sind. Sie können natürlich trotzdem da sein, aber sie würden sich nicht bemerkbar machen.
Das entspricht auch ganz interessant so einer Studie, die ich gelesen habe, dass Kinder, die unter 9 Jahre alt sind, die sind teilweise enttäuscht, wenn sie für moralische Vergehen, also sie holen Keks aus der Keksdose, obwohl sie es nicht dürfen, nicht bestraft werden. Also das führt zu Unzufriedenheit bei einem unter 9-jährigen Kind.
Das heißt, aber denkst du, das 9-jährige Kind geht in seinem Kopf den Gedanken durch, oh, die Normen unserer Gesellschaft müssen geschützt werden, deswegen will ich jetzt bestraft werden?
Also das kann ich nicht genau sagen. Man muss auch sagen, über 9-jährige Kinder finden Strafe dann scheiße. Wie jeder.
Erwachsene auch dann.
Erwachsene auch, genau. Aber es zeigt so ein urkindliches Bedürfnis nach Normen und nach Regeln, was wir anscheinend als Mensch in uns haben. Und ja, ich meine, bei Jochem und Mertens sieht man das ja auch manchmal, wenn der ältere Rentner da an der Straße dann sich darüber aufregt, dass die Fahrräder nicht über den Fahrradweg fahren. Das ist schon, wenn ich sozusagen dieser Normen befolge, dann sollte das der Rest der Gesellschaft auch machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt's auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen ausschließlich. Also ich finde für die institutionalisierte Strafe kann man das so herleiten. Ich will die Strafe haben, um die Normen zu schützen. Aber ich denke, wenn ich jetzt sehe, dass dich jemand verprügelt und du mein guter Freund bist und ich will, dass
der... Würde ja nicht passieren.
Stimmt, weil du so stark bist.
Ja.
Oder wenn du hinfällst...
Nee, bitte nicht austesten, ob das jetzt stimmt, was ich gesagt habe.
Aber wenn das passiert, dann will ich den bestrafen. Und zwar nicht, weil ich in meinem Kopf der Gedanke vorgeht, oh, ich muss die Norm beschützen, dass man nicht einfach Leute verschlägt, sondern weil ich einfach Payback will. Deswegen finde ich die, wenn man Durkheim so interpretiert, finde ich das nicht für alle Strafbedürfnisse plausibel.
Ja, es macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn wir uns diese ganzen ganz schlimmen Fälle anhört, ich meine, auch für mich ist es schwer, da manchmal zu denken, hey, er hat vielleicht eine, wie kenne ich seine Story, wie kenne ich seine Background-Geschichte, sondern manchmal hat man schon dieses Verlangen so, hey, das irgendwie, das kann nicht sein, dass der jetzt davonkommt, in Anführungszeichen. Es gibt aber experimentelle Versuche tatsächlich. Kannst du dir denken, wo?
Norwegen.
Genau, Norwegen.
Dänemark.
Nee, Norwegen.
ja, das ist gut, Alter.
Die Skandinavier machen wieder alles besser und haben tatsächlich so, was ganz lustig ist, weil es auf dein Kant-Beispiel vielleicht so ein bisschen anspielt haben, auf einer Insel, die Insel heißt Bastøy, haben sie ein Gefängnis eingerichtet, in dem es, in diesem Gefängnis gibt es tatsächlich Wohnungen. Also statt einer Zelle haben die Insassen eine Küche, eine Waschmaschine, Bodenheizung im Bad,
also ein gemütliches nicht so, Bett. Man kennt aus der Khatade-Doku, sieht man ja auch, dass er so eine Art Wohnung hat, aber das ist super klein. Mini-Bett, Mini-Fernseher. Das ist da schon ein anderes Level dann.
Ja, also ist jetzt auch nicht eine 5-Sterne-Suite. Dafür haben sogar die Norweger wahrscheinlich kein Geld. Aber ja, sie haben auf jeden Fall, sie könnten einen Podcast aufnehmen, wenn sie wollten. Es gibt ein Aufnahmestudio dort.
Ah, krass.
Und, ja, wäre wahrscheinlich ein das interessanterer cool. Podcast.
Das heißt, die können Musik aus dem Knast machen.
Ja, ja, die machen
Musikinstrumente. Wie geil wäre das, wenn 6ix9ine da wäre oder so.
Ja, aber der hat ja gesnitcht. Naja, auf jeden Fall, man denkt jetzt, das sind so Kleinstraftäter, aber das sind tatsächlich auch Vergewaltiger und Mörderer, die da sitzen. Und ja, ich meine, wenn du so dran denkst irgendwie, also es ist ein cooles Konzept, also es scheint einem doch absurd zu sein.
Ja, also die Frage ist, das Strafbedürfnis widerspricht dem also eigentlich, weil ich kenne das aus Fällen jetzt aus Saarbrücken, zum Beispiel gab es diesen großen Fall, wo dann die ganze Gesellschaft geschrien hat, wir müssen diesen...
Der Pascal-Fall.
Genau, ja, wir müssen diesen vermeintlichen Sexualstraftäter, das wurde ja gar nicht verurteilt, glaube ich, bestrafen. Sogar Heiko Maas hat gemeint, so er ist enttäuscht in das Justizsystem, nachdem er das gehört hat.
Schau doch an den Verbrechen-Podcast. Verbrechen, die habe ich auch gehört, die Folge.
Genau, und also deswegen wundert mich, dass das politisch durchkommt in Norwegen, dass dieses Strafbedürfnis der Leute nicht so aufschreit und sagt, wir müssen den jetzt bestrafen. Oder ist es vielleicht in die Norweger auch einfach lässiger drauf?
Also ist es ein soziales Experiment und man muss sagen, die Studien sind noch nicht raus, was die Resozialisierungschancen betrifft. Man geht davon aus, dass es tatsächlich schon viel besser funktioniert als das, was unser Staat sozusagen mit seinen Gefängnissen macht.
Es funktioniert besser, aber
befriedigt nicht so. Ja, ich weiß nicht, wie bewusst, dass in der norwegischen Gesellschaft jetzt ist, dass sowas existiert.
Ist ja auch nicht, ist ja ein Gefängnis.
Genau.
Ist jetzt nicht.
Norwegen ist sicherlich da auch immer schon ein bisschen progressiv gewesen. Deswegen war es ja auch so interessant, als dieser Breivik-Fall war, dass da schon sehr offen diskutiert wurde, ob man nicht doch die Todesstrafe wieder einführen sollte, zum Beispiel.
Mm. Das heißt, da war das Strafbedürfnis schon noch da. Also
ja,
die Gesellschaft will aktiv bestrafen. Aber deswegen wundert mich auch dieser Fall, diese Insel in Norwegen, wobei das ja nur Experiment, aber ich weiß nicht, ob sich das flächendeckend durchsetzen kann, ob das mit der menschlichen Natur vereinbar ist.
Genau, aber auch beim Breivik-Fall zum Beispiel hat Norwegen schon seinem Rechtsstaat gestanden und hat ja sich tatsächlich darauf berufen, ihn so wie jeden anderen Täter zu bestrafen.
Ja.
Und wenn du wenn du einen Strafrechtler fragen würdest, dann würde er sagen, das ist auch das Wichtigste, um sozusagen einen Rechtsstaat auszumachen. Wir dürfen immer diesen Resozialisierungsgedanken, den dürfen wir nicht vergessen, egal wie absurd uns das Strafmaß jetzt im Vergleich zur Tat scheint.
Genau, man darf ihn nicht vergessen, muss aber auch den Vergeltungscharakter nicht vergessen, wenn das zum Menschen dazugehört.
Da gibt es ja tatsächlich auch
im Grundgesetz so, dass der Vergeltungscharakter im Strafgesetzbuch so, dass der Vergeltungscharakter explizit noch ein Strafzweck ist.
Genau, man geht auch davon aus, dass der sogenannte Rechtsfrieden, so nennt das auch Ferdinand von Schirach, sozusagen nur dann gehalten werden kann, also dass die Gesellschaft nur auch dann mitgeht, wenn dieser Vergeltungscharakter immer noch drin ist. Und wenn wir mal drüber nachdenken, vielleicht ist das manchmal auch so der Grund, warum unsere Gefängnisse immer noch so unglaublich schlechte Konditionen, wahrscheinlich bei uns noch besser als in Amerika oder sowas, aber warum da immer noch so schlechte Konditionen sind, auch wenn es tatsächlich letztendlich konsequenzialistisch gesehen unsere Gesellschaft ein bisschen schlechter macht, weil die Resozialisierungschancen so scheiße sind.
Könnten einfach strukturelle Probleme sein oder eben wirklich auch das Bedürfnis der Menschen, dass es denen nicht so gut geht.
Genau.
Cool.
Ja, um noch ganz kurz darauf zu kommen, warum man denkt, dass es heute so ein bisschen mehr geworden ist. Also wenn wir an Cancel Culture auch denken, also dass man auch so Vergehen immer relativ stark gesellschaftlich ächtet. Hast du eine Idee, wieso das in unserer Gesellschaft jetzt mehr ist als in vor 20, 30 Jahren?
Dass die Gesellschaft mehr nach Strafe schreit, oder wie?
Ja.
Ja, vielleicht, dass Leute mehr Zukunftsangst haben auch, dass sich irgendwie dass die Gesellschaft sich wandelt, also dass ja, das Gesellschaftsbild sich verändert und man dadurch Angst vor der Zukunft hat und dadurch eher sich schützen will.
Der relativ berühmte Strafrechtler Professor Thomas Fischer, der Richter ist, der spricht von der zunehmenden Individualisierung unserer Gesellschaft. Also was immer mehr in unsere Gesellschaft tritt, ist dieses Recht auf Selbstbestimmung, Selbstschutz. Dieser Gruppengedanke einer Gesellschaft, der geht immer weiter zurück. Woran das jetzt liegen mag, weiß ich nicht. Weiß er wahrscheinlich auch nicht. Aber
ja, wenn man sich schützen will, liegt ja nahe, dass es irgendeine Angst ist.
Ja, genau. Es ist aber auf jeden Fall eine besorgniserregende Entwicklung.
Ja, genau. Was ich noch abschließend für erwähnenswert halte, wir haben jetzt echt viel über das Rechtssystem geredet, aber wie du auch schon gesagt hast, die anderen Systeme, Freundschaft, Liebe, sind auch welche, in denen viel bestraft wird. Genau. Und in denen auch viel verziehen wird, was das Auslassen oder das Gegenteil von der Strafe ist. Was man auch in den Religionen beobachten kann, da ist Verzeihen wahrscheinlich noch größer als Bestrafen. Im Rechtssystem kann man das sogar beobachten, im Strafgesetzbuch heißt es auch, dass eine Haftstrafe unter 6 Monaten zum Beispiel, wenn es keine Gefahr für die Gesellschaft ist, einfach nicht gemacht wird, was man als Verzeihen interpretieren könnte. Und in der Liebe und Freundschaft ist es ja offensichtlich, dass da wird wahrscheinlich öfters verziehen als bestraft, was es auch so schön macht. Gut, sollen wir zum letzten Song kommen oder hast du noch was zu sagen?
Fang du an. Erzähl mir deinen Song.
Ich habe Hurricane von Bob Dylan zum Anhören dabei. Und zwar, weil es da falsche Strafe geht. Also wenn jemand zu Unrecht bestraft wird, was ja ein systeminhärentes Problem ist, was man einfach hinnehmen muss, aber was halt natürlich mega dramatisch ist. Und zwar ist es eine wahre Geschichte. Es geht um den Boxer Reuben Hurricane Carter. Dem wurde vorgeworfen, dass er 3 weiße Männer getötet hat, aus rassistischen Gründen. Er ist Afroamerikaner und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Und dadurch nahm Bob Dylan Kontakt zu ihm auf, hat irgendwie festgestellt, dass es da die Ermittlungen rassistisch waren, hatte sich beschwert, gab einen zweiten Anlauf, er wurde immer noch verurteilt zu lebenslanger Haft. Dann hat Bob Dylan und ein paar andere nochmal irgendwie was gemacht. Ich weiß nicht genau, wie die aktiv waren jetzt. Aber dann gab es einen dritten Anlauf. Das war auch, also er hat den Song auch währenddessen geschrieben. Und dann wurde er tatsächlich freigesprochen und gilt somit als unschuldig.
Hooray.
Und das ist halt krank. Ne? Hätten die nicht so darauf insistiert, hätte sein Leben einfach, sein Leben im Arsch. Das ist sein ganzes Leben weggesperrt.
Ja.
Genau, oder ich weiß nicht, wie lange. Aber trotzdem ist das ein dramatischer Aspekt, der mit der Strafe einherkommt. Und deswegen Hurricane von Bob Dylan. Und du?
Ich habe auch einen Deutschrapper mitgebracht, der ein interessantes Verhältnis zur Polizei hat. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn Markus Mertens und er mal in ein Gespräch gelangen könnten. Er hat jemanden bestraft in diesem Song, indem er ihn als Geisel genommen hat, wie auch Jesse Pinkman als Geisel genommen wurde. Und der nächste Teil seiner Albumreihe kommt diesen Winter. Bushido aus CCN3, der Song, um diesen Podcast zu beenden. Schluss mit langweiligem Gerede. Mit Gerede.
Hashtag Team Flair, Hashtag Göffel mit OE. Okay. Ciao.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.